Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Heute habe ich einen Gast hier im Podcast und zwar Yvette Horn. Yvette ist Psychologin, Paartherapeutin und sie hat ehrenamtlich beim Weißen Ring gearbeitet. Dort war sie am Opfertelefon im Einsatz und hat viele Menschen begleitet, die von Partnerschaftsgewalt betroffen waren. Heute sprechen wir über den Weißen Ring und seine Angebote. Der Weiße Ring ist die größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität in Deutschland. Er bietet schnelle und kostenlose Unterstützung, sei es durch das Opfertelefon, durch Online-Beratung oder durch die vielen Außenstellen im ganzen Land. Besonders wichtig ist dabei, dass die Betroffenen immer im Mittelpunkt stehen und dass nichts gegen ihren Willen geschieht. Yvette erzählt uns, wie das Opfertelefon funktioniert, welche Formen von Gewalt dort am häufigsten thematisiert werden und welche Wege es gibt, Unterstützung zu bekommen. Wir sprechen über Warnsignale, die in Beziehungen auf Gewalt hinweisen können und darüber, warum es so schwer ist, die eigene Situation einzuordnen. Und wir sprechen auch über Mythen und Vorurteile, die Betroffene oft davon abhalten, sich Unterstützung zu suchen. Falls du dich beim Zuhören fragst, ob das, was du selbst erlebst, schlimm genug ist, dann möchte ich dir gleich sagen, es gibt kein nicht schlimm genug. Wenn du dich unsicher oder bedroht fühlst, hast du immer das Recht, dir Hilfe zu holen. Du kannst dich anonym beraten lassen und es geht dabei nicht darum, sofort eine Anzeige zu erstatten, sondern darum, die richtige Unterstützung zu bekommen. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Yvette. Yvette, herzlich willkommen heute hier im Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Heute eine Sonderfolge. Magst du dich zunächst einmal selbst vorstellen, Yvette, und verraten, warum es sinnvoll ist, mit dir über dieses Thema Partnerschaftsgewalt zu sprechen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich total, dass ich heute hier bei dem Podcast dabei sein darf. Mein Name ist Yvette. Ich bin Psychologin und eben auch Paartherapeutin und habe ungefähr anderthalb Jahre ehrenamtlich für den Weißen Ring gearbeitet, als Opferberaterin am Opfertelefon. Und auch da war das Thema häusliche Gewalt, auch Gewalt in Partnerschaft natürlich sehr präsent. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und bin daher total dankbar, dass wir da heute einmal zu sprechen können.
Vielen Dank dir. Also du hast ja auch schon gesagt, du warst für den Weißen Ring tätig. Das heißt, du sprichst heute nicht für den Weißen Ring, aber mit Zustimmung des Weißen Rings. Ich glaube, das können wir so sagen, oder?
Genau, richtig. Also ich spreche nicht offiziell für den Weißen Ring, sondern eben als ehemalig ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Kannst du zu Beginn einmal verraten, Yvette, was so das Beratungsspektrum des Weißen Rings im Allgemeinen ist und was auch deine Aufgaben da als Opferberaterin gewesen ist?
Ja, sehr gerne. Genau. Also der Weiße Ring ist tatsächlich auch die größte Hilfsorganisation für Opfer von jeglicher Kriminalität, die wir in Deutschland haben. Das heißt, alle Personen, die von irgendeiner Straftat betroffen sind, können sich da auch dran wenden. Ganz, ganz wichtig, beim Weißen Ring steht immer das Opfer im Vordergrund. Und der Weiße Ring bietet eben sehr schnelle und auch kostenlose Unterstützung. Und das geht zum einen über das Opfertelefon. Da habe ich gearbeitet. Das heißt, da die ehrenamtlichen Opferberaterinnen sind so die erste Anlaufstelle für die Opfer. Es gibt aber auch eine anonyme Online-Beratung. Das heißt, auch Personen, die nicht so gerne telefonieren oder die sich erstmal erkundigen wollen, können sich dann an die Online-Beratung wenden. Und wir haben auch, oder der Weiße Ring hat deutschlandweit auch ganz viele verschiedene Außenstellen. Und dort arbeiten eben auch Ehrenamtliche und helfen dann den Opfern auch direkt vor Ort. Ganz, ganz wichtig ist, egal an wen man sich wendet beim Weißen Ring, in der Opferhilfe arbeiten nur ehrenamtliche Personen, die aber alle auch speziell ausgebildet worden sind. Und das Opfer steht immer im Fokus. Das heißt, es wird nie etwas gemacht, was das Opfer oder die Betroffene nicht machen möchte, sondern das Opfer, und das ist auch ganz, ganz wichtig, hat immer die volle Kontrolle und weiß ganz genau, was wie wann passiert.
Danke dir. Und sag mal, mit welchen Themenbereichen jetzt im weiteren Sinne, vor allem im Rahmen toxischer Paarbeziehungen oder Paarbeziehungen, in denen es zu Gewalt kommt, warst du im Rahmen dieser Arbeit konfrontiert?
Genau. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Gewalt, auch im Rahmen der häuslichen Gewalt. Zum einen hatten wir natürlich auch mit Sexualstraftaten zu tun, also mit sexueller Gewalt. Und dazu gehört auch das Erzwingen sexueller Handlungen, aber auch Vergewaltigung. Und das passiert auch in Beziehungen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig zu sagen, weil da auch oft Täter sehr, sehr stark auch mit den Schuld- und Schamgefühlen spielen von den Betroffenen. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, bis, ich glaube, 1997 war Vergewaltigung in der Ehe auch noch erlaubt. Das heißt, Betroffenen fällt es manchmal ganz schwer, das auch überhaupt als Straftat zu erkennen. Aber auch das ist natürlich beim Opfertelefon, also da, wo ich gearbeitet habe, auch genauso aufgekommen. Und auch immer wieder die Frage, ist das überhaupt eine Straftat oder nicht? Ja, ganz klar, wenn irgendwas erzwungen wird, ist das eine Straftat. Auch körperliche Gewalt, ne? Also auch Betroffene, die geschlagen worden sind, die getreten worden sind, die gewürgt worden sind. Auch das gab es natürlich auch am Opfertelefon und auch Personen, die dann ganz akut aus der Situation auch raus mussten und Hilfe brauchten und vielleicht dann weiter versorgt wurden in Frauenhäusern oder ähnliches. Auch das ist natürlich beim Weißen Ring angekommen. Die anderen Arten von Gewalt, ne, da gibt es ja noch emotionale Gewalt, ökonomische Gewalt, soziale Gewalt, die sind nicht, ne, also nicht in Deutschland Straftaten. Das heißt, da konnten wir als Weißer Ring eben auch nicht viel machen.
Das heißt aber, am Opfertelefon, wenn eine betroffene Person dort anruft, dann gibt es einerseits so eine erste Möglichkeit, über diese Themen mit einer geschulten Person zu sprechen, da auch eine erste Idee zu bekommen, was könnte ich jetzt konkret tun. Das heißt, der Weiße Ring würde da auch weitere Hilfsangebote vermitteln.
Ja, ganz genau. Also es wird dann auch geguckt, wo ist die Person vielleicht auch, was braucht die Person gerade? Und dann wird zum Beispiel auch an den Außenstellen des Weiten Rings weitervermittelt. Das heißt, dass die Person dann auch vor Ort Unterstützung bekommen können. Das heißt, der Weiße Ring, wenn die Betroffenen das möchten, kann auch zum Beispiel so bei Gerichtsprozessen unterstützen. Das heißt, dass da Ehrenamtliche das mitbegleiten oder aber auch dabei helfen, erste so Traumaambulanzen und erste psychologische Hilfe zu bekommen. Auch da kann dann unterstützt werden, je nach Bedarf und auch Frauenhäuser oder auch zum Beispiel andere Organisationen in Deutschland, auch wie das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Auch dort konnten wir je nachdem auch darauf verweisen. Oder wenn es so Themen war, Cyberkriminalität, ne, spielt manchmal auch mit rein bei Beziehungen oder Nachbeziehungen vor allem, wo dann vielleicht vor allem so Stalking oder Belästigung über diese ja, digitalen Medien oder ja, übers Handy generell passiert. Auch da gibt es bestimmte Anlaufstellen in Deutschland, an die wir dann verweisen konnten. Also man kriegt, wenn man da anruft, erstmal so einen ganz groben Überblick, was ist eigentlich möglich und was brauche ich vielleicht auch ganz, ganz konkret.
Es haben viele Betroffene aus meiner Perspektive und auch aus meiner Beratung häufig das Gefühl, das, was ich erlebe, ist nicht schlimm genug, es ist noch nicht wirklich Gewalt. Kannst du da mal eine Abgrenzung ziehen zwischen normalen Beziehungsproblemen und wo fängt Gewalt an und ab welcher Stufe kann ich als betroffene Person mir Unterstützung besorgen?
Ja, genau. Es gibt am Anfang so in missbräuchlichen Beziehungen oder auch in Gewaltbeziehungen einige Warnsignale und am Anfang übersieht man die natürlich auch, ne? Was oder womit es oft schon anfängt, ist so wirklich dieses ständige kritisiert werden oder diese ständigen Abwertungen, ne? Also vielleicht so Sätze, habe ich auch öfter gehört, die dann kommen, du machst sowieso immer alles falsch oder man macht einen kleinen Fehler und das wird dann total verurteilt. Das ist so eine Form natürlich der Manipulation. Ganz oft auch, wenn man merkt, so meine sozialen Kontakte oder meine Freundinnen, meine Freunde, meine Familie, es wird gerade irgendwie so sehr kontrolliert. Oder es werden tatsächlich auch, das kenne ich auch, aber erst der Paartherapie, dass dann so das Verbot ausgesprochen wird, irgendwie bestimmte Freundinnen zu treffen oder bestimmte Familienmitglieder zu treffen. Das sind auch Anzeichen, wo man hellhörig werden sollte, weil das ganz oft auch wieder was mit Kontrolle zu tun hat. Also ganz oft möchten Täter in dem Sinne diese Person ja ganz eng bei sich haben und so möglichst viel eben auch kontrollieren. Auch was auch oft übersehen wird, was ich aber auch oft höre in der Praxis, ist so auch die finanzielle Abhängigkeit, mit der manchmal sehr bewusst gespielt wird. Das heißt, die Da kommen dann vielleicht die Sätze, ach, du brauchst ja gar nicht mehr arbeiten, uns geht's doch so gut, wir haben genug, ich kümmere mich um dich. Oder irgendwie die Konten werden zusammengelegt. Das heißt auch da Schritt für Schritt, das können kleine Warnsignale sein. Habe ich noch Zugang zu meinem eigenen Geld? Kann ich, wenn ich möchte, die Beziehung jederzeit verlassen, rein aus finanzieller Sicht? Auch da muss man hinhören und aufpassen, aus welchen Gründen sowas passiert. Und ich finde, Betroffene haben auch dann das Recht zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe, wenn es sich einfach nicht gut anfühlt. Ne? Also ganz oft hat man ja auch doch irgendwo vielleicht so eine leisere innere Stimme, die sagt, es fühlt sich irgendwie nicht ganz so schön an und nicht ganz so okay. Und wenn man das vielleicht am Anfang noch nicht ganz gut einordnen kann oder sich nicht sicher ist, ob das jetzt richtig ist oder nicht, das kann auch so sein, Täter spielen ganz bewusst oft mit diesen Gefühlen von Schuld, Scham und Angst. Dann hilft es manchmal, sich das wirklich aufzuschreiben. Wie war die Situation heute? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Um einfach wieder so einen Blick auch für die eigene Wahrnehmung zu bekommen, ne? Um am Ende vielleicht zu sagen, das ist wirklich so passiert und mir geht es hier in dieser Beziehung nicht gut. Und um das irgendwie so abgrenzen zu können, ich sag mal, zu sehr funktionalen Beziehungen, die gut funktionieren, ganz einfach, da gibt es Respekt, da gibt es Vertrauen, da gibt es Freiraum. Dahinter frage ich das vielleicht auch gar nicht, ist das jetzt eine ungesunde Beziehung oder nicht, weil das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Wenn ich einen Fehler mache, dann ist das okay, dann werde ich vielleicht auch aufgefangen. Ne? Ich kann mich verletzlich zeigen und werde dann getröstet. Das sind so Anzeichen dafür, dass das eine sehr funktionale Beziehung ist. Genau.
Gibt es seitens des Weißen Rings Erkenntnisse über die Zahlen? Also wie viele Personen sind von Partnerschaftsgewalt betroffen? Auch vielleicht Erkenntnisse über die Dunkelziffer? Und was mich auch sehr interessiert, ist, welche Auswirkungen möglicherweise auch die Corona-Pandemie darauf gehabt hat, wo man ja doch sehr lange Zeit in diesem häuslichen Umfeld in gewisser Weise eingeschlossen war oder zumindest sehr darauf zurückgeworfen wurde und Außenkontakte noch weiter reduziert worden sind.
Ja, es gibt zum einen eine Zahl, die ist aber vom Bundeskriminalamt, findet man so auch auf der Homepage des Weißen Rings. Das war in 2023, gab es über 130.000 Fälle in Deutschland, wo es eben zu häuslicher Gewalt gekommen ist. Du hast gerade aber schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Dunkelziffer. Darüber haben wir natürlich, oder hat der Weiße Ring auch keine Zahlen, die ist aber sehr wahrscheinlich noch viel, viel höher. Ne, wie wir gerade auch schon gesagt haben, Schuld spielt ja oft eine Rolle, Scham spielt eine Rolle, dann kommt es oft auch gar nicht zu diesen Anzeigen natürlich und kommt auch nicht beim Weißen Ring an. Es gab, du hattest gerade so die Corona-Pandemie angesprochen, seit 2022 auch ansteigende Zahlen an häuslicher Gewalt und auch an Anrufen. Genau, das sind so die Zahlen oder die Tendenzen, die ich habe.
Und glaubst du, dass das tatsächlich auf die Pandemie zurückzuführen ist? Oder ist es eher so, dass die Awareness für diese Themen gestiegen ist und deswegen mehr angezeigt wird? Hast du da für dich persönlich ein Gefühl dazu?
Ja, ich glaube, dass ganz, ganz oft vielleicht schon so, ich sag mal, negative Dynamiken irgendwo da waren und sich das dann einfach so verstärkt hat. Ne? Wenn man sich dann gar nicht mehr aus dem Weg gehen kann, dass das dann eher eskaliert ist, dass vielleicht aber auch so emotionale Gewalt noch häufiger in körperliche Gewalt umgestiegen ist oder die dazugekommen ist und das deswegen vermehrt angezeigt worden ist, dass aus dem Nichts in einer sehr funktionalen Beziehung, dass es dann auf einmal zu verschiedene Gewaltformen kommt, ist ein Gefühl, gibt es keine Zahlen für, halte ich eher für unwahrscheinlicher.
Also würdest du auch sagen, dass sich auch die körperliche Gewalt aus einer psychischen oder emotionalen Gewalt heraus entwickelt? Und wenn körperliche Gewalt vorhanden ist, das andere Thema auf jeden Fall oder in den meisten Fällen auch vorhanden ist, so als Einstieg?
Ja, ganz oft ist das ja auch so, ne? Erstmal so diese Kontrollmechanismen, die ich gerade schon so kurz angesprochen habe, bevor, ne? Dann hat man vielleicht die Person schon so kontrolliert und weiß, die ist abgeschottet, die ist vielleicht auch noch finanziell abhängig von mir. Dann fühlen sich Täter oft sicherer, ne? Und dann beginnt so die körperliche Gewalt, ja.
Gibt es ansonsten aus deiner Erfahrung noch Vorurteile oder Mythen über Partnerschaftsgewalt? So ein paar hatten wir ja jetzt schon, dass Angst und Scham, auch das Schuldgefühl da viel mit reinspielt, dass auch das Gefühl entstehen kann, bei mir ist es noch nicht schlimm genug, ich habe nicht das Recht oder keine Möglichkeiten, Unterstützung zu suchen. Die schmunzeln da nur müde oder lachen nur müde und denken, naja, was will jetzt diese Person hier? Die hat doch gar nichts Schlimmes erlebt und das Menschen auch abhält. Ich möchte das auch nochmal sagen, bitte auf gar keinen Fall. Also immer, wenn es sich irgendwo nicht richtig anfühlt, sucht euch bitte Unterstützung und ihr dürft die annehmen. Und selbst wenn es Menschen gibt, denen Schlimmeres widerfahren ist, das ist kein Wettbewerb. Welche Mythen oder eventuell Vorurteile würdest du noch nennen wollen, Yvette?
Was ich am Opfertelefon tatsächlich häufiger gehört habe, dann wurde irgendwie eine gewaltvolle Szene beschrieben oder auch ein sexueller Übergriff. Und dann kommt manchmal so hinterher, aber so schlimm war das ja nicht. Und anderen geht es viel, viel schlechter. Ne, das ist so dieser Vergleich, vielleicht auch manchmal mit Extremfällen, die da reinspielen, die man manchmal auch so in Medien ja mitbekommt. Wir alle tendieren dazu, uns natürlich zu vergleichen. Dann ganz klar, was damit natürlich aber auch reinspielt, vielleicht in so Sätze, ja, so schlimm war das ja nicht, ist auch teilweise zu erklären mit so einem psychologischen Mechanismus. Und da möchte ich in keinem Fall, wenn ich das jetzt gleich erkläre, den Betroffenen oder den Opfern da irgendwie eine Verantwortung für geben, sondern es ist einfach ganz klar so eine Schutzstrategie. Das heißt, wenn man sich vorstellt, es wird die ganze Zeit irgendwie so man hat die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mich schämen oder es wird mit der Schuld gespielt. Ich habe auch Angst, ne? Das ist einfach super anstrengend, ne? Das braucht super viel Kraft, um damit umzugehen. Und um da nicht in so eine sehr, ja, krasse Überlastung zu gehen oder aber in eine Überforderung zu gehen, neigen manche Betroffene dann auch zu so einer Verharmlosung der Situation, damit man das einfach besser verstehen kann und damit umgehen kann und sich vielleicht auch ein bisschen Kontrolle zurückholt, die man in meisten Situationen dann ganz, ganz oft gar nicht hat. Und dann kommt dazu noch, wenn dann mein Täter auch noch sehr mit dieser Schuld spielt, verstärkt sich das Ganze so. Und dann vergleiche ich mich noch mit Extremfällen. Dann ist es ganz oft so, mir geht es nicht schlimm genug, anderen geht es schlimmer. Und da möchte ich auch wirklich sagen, wenn es euch nicht gut geht, holt euch Hilfe. Ne? Es gibt in Deutschland ganz tolle Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel den Weißen Ring. Man kann sich da anonym dran wenden. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob es mir schlecht genug geht, dann rufe ich trotzdem mal an, weil die Personen hören mir trotzdem zu. Und wenn ich auch noch nicht weiß, möchte ich die Person überhaupt anzeigen, möchte ich zur Polizei gehen, muss man nicht. Man kann sich trotzdem erstmal Hilfe holen. Das steht jedem zu hier.
Jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, was erste Schritte sein können, zu erkennen, ich bin in einer gewaltvollen Beziehung. Also bei der körperlichen Gewalt ist das häufig ja etwas leichter zu erkennen noch als bei der emotionalen oder psychischen Gewalt. Was wären denn so die ersten Schritte zum Ausstieg aus einer gewaltvollen Beziehung?
Ja, das Allerwichtigste, vielleicht habt ihr noch im Umfeld vertraute Personen, sei es irgendwie noch eine enge Freundin oder eine Person aus dem Familienkreis. Ich weiß, dass viele dann auch denken, ich habe keinen mehr, vor allem wenn ich so sozial isoliert worden bin. Meldet euch vielleicht bei der ehemals besten Freundin oder bei der Schwester, bei dem Bruder, bei den Eltern und öffnet euch da erstmal, wenn ihr das habt. Ne? Wenn ihr das nicht habt, dann ruft vielleicht. Ich habe gerade schon verschiedene ja, Nummern gesagt, ne, beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder natürlich auch beim Weißen Ring. Ruft da an oder wendet euch an andere Beratungsstellen, die ihr seht, wo ihr ein gutes Gefühl habt und öffnet euch und erklärt eure Situation. Und das hilft manchmal schon, um zu verstehen, ja, das ist wirklich schlimm, was hier gerade passiert und ich brauche Hilfe, weil die eigene Wahrnehmung ja auch so oft verzerrt ist. Und wenn ihr das jetzt vielleicht hört und denkt, der Schritt ist irgendwie zu groß, ihr möchtet euch noch nicht öffnen, dann macht vielleicht wirklich wie so eine Art Beziehungstagebuch, was ich gerade auch schon ganz kurz meinte. Schreibt auf, wie geht es euch aktuell in der Beziehung? Was ist passiert? Also macht da wirklich eure Wahrnehmung so deutlich, wie es geht und guckt euch das später an, vielleicht auch jeden Abend. Wie war der Tag heute? Was ist da wirklich passiert? Damit ihr so ein bisschen diesen Mechanismus, das ist ja dieser Schutzmechanismus des Verdrängens oder des Verharmlosens so ein bisschen auf die Schliche kommt. Und es kann wirklich helfen, um ja Muster auch sichtbar zu machen. Was auch helfen kann, ganz, ganz kleine Schritte, sich irgendwie mehr Sicherheit zu verschaffen. Also macht euch vielleicht eine ja, Notfallnummer irgendwie ins Handy, wo ihr wisst, da könnt ihr anrufen, wenn es hart auf hart kommt und wenn ihr Hilfe braucht. Und was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, und wenn es zu einer Gewalt kommt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, irgendwas, wo ihr denkt, ihr kommt hier gerade nicht alleine raus, ruft bitte die Polizei an. Auch das ist kein zu heftiger Schritt. Wenn ihr Gewalt erlebt, holt euch da irgendwie Hilfe, wenn das geht. Und ne, wenn das irgendwie so diese akuten Situationen überstanden sind und ihr euch vielleicht öffnen konntet, dann ist es immer wichtig, weiterzureden, das zu verarbeiten, was ist passiert. Das heißt, holt euch da vielleicht psychotherapeutische Hilfe, holt euch da psychologische Hilfe, wie auch immer, irgendeiner Person, wo ihr denkt, da könnt ihr das gut mitverarbeiten, um einfach wieder auch aus dieser Spirale rauszukommen und wieder zu lernen, meine Wahrnehmung ist richtig, und ich habe das nicht verdient, und auch aus diesen Schuldgefühlen und Schamgefühlen, die müssen nachbearbeitet werden, sich da dann auch professionelle Hilfe zu holen. Und ich weiß, das ist oft schwierig, und ich weiß, die Wartelisten sind auch lang. Wenn ihr da irgendwo noch ein Netzwerk an Freunden, Freundinnen habt, dann nutzt das. Also soziale Ressourcen können auch wirklich helfen. Und weiterer Schritt, ne, wenn ihr rechtliche Schritte gehen möchtet, kann ich euch auch nur empfehlen, einmal auf der Webseite des Weißen Rings vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich eine Anwaltsliste. Das heißt, da sind wirklich ausgebildete Anwältinnen und Anwälte, die sich mit Hilfe des Weißen Rings auch weitergebildet haben und spezielle Opferanwältinnen und Anwälte sind. Das heißt, sie können auch ganz genau auf eure Sorgen, Ängste und Bedürfnisse eingehen. Und wenn ihr da rechtliche Schritte einleiten wollt, dann hilft das euch natürlich auch, euch da rechtlich auch beraten zu lassen.
Dankeschön, Yvette. Jetzt ist es ja häufig auch so, dass nach solchen Beziehungen, also dann, wenn man ausgestiegen ist, es leider mit der Gewalt oft noch nicht vorbei ist, sondern es zu Nachtrennungsgewalt kommt und oft auch in Form von Stalking und ähnlichen Themen. Da ist der Weiße Ring ja auch ein ganz guter Ansprechpartner beim Thema Stalking. Kannst du da noch was zu sagen, was so die Formen von Stalking sein können, wie man sich schützen kann, was vielleicht auch besondere Herausforderungen für Betroffene in solchen Situationen sind?
Ja, genau. Ist auch ein ganz häufiges Thema und kann auch total belastend sein. Es gibt zum einen mittlerweile jetzt immer vermehrt oder den Mechanismus von Cyberstalking. Das heißt, die Personen, also die Täter, rufen einen ständig an, hinterlassen einen Nachrichten, schreiben einen auf WhatsApp, hacken sich vielleicht auch in digitale Profile rein. Und da kann ich zum einen empfehlen, einmal, es gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, da einmal auf der Webseite zu schauen. Da gibt es ganz viele Informationen und auch technische Tipps, wie man ganz akut auch sein Handy besser schützen kann, wie man welche Passwörter vergeben kann, da auch regelmäßig natürlich die Passwörter zu erneuern, vielleicht Freigaben auch in sozialen Netzwerken anzupassen. Da gibt es viele tolle Tipps, an die kann man sich auch wenden, wenn man da konkret Unterstützung braucht. Und es gibt auch eine Organisation, die heißt Hate Aid. Auch da kann man anrufen, da kann man auch hinschreiben und sich da auch noch mal Beratung holen, wie man mit diesem digitalen Stalking am besten umgehen kann. Dann gibt es natürlich noch vielleicht eher diese klassischere Art von Stalking, die man kennt. Das heißt, die Personen lauern zu Hause auf oder sind irgendwie immer überall bei einem in der Nähe. Und man hat so das Gefühl, man kann gar nicht mehr richtig das Haus verlassen, ohne dass die da irgendwo auch auftauchen. Und auch da ist es ganz, ganz wichtig, erstmal alles, was vorfällt, zu dokumentieren. Egal, ob es jetzt im Cyberraum passiert oder ob es jetzt in der realen Welt passiert, alle Vorfälle möglichst genau zu dokumentieren. Ich weiß, es ist total blöd, dass da die Aufgabe und die Arbeit bei den Betroffenen liegt. Aber falls man rechtliche Schritte einleiten möchte, ist das eben essentiell. Es wird oft geraten, am Anfang einmal klar zu sagen, nein, ich möchte keinen Kontakt und dann gar nicht mehr auf diese Kontaktversuche einzugehen. Auch das weiß ich, das ist schwierig. Man hat dann vielleicht auch öfter mal das Gefühl zu sagen oder die Wut rauszulassen und immer wieder zu sagen, dass man das nicht will und vielleicht sich auch zu erklären, das bitte möglichst nicht machen, sondern einmal ganz klar sagen, man möchte den Kontakt nicht mehr haben. Und man kann sich auch da würde ich auch noch mal auf die Opferanwältin verweisen, natürlich auch noch mal eine rechtliche Beratung einholen. Das ist bei Stalking sehr, sehr schwierig. Trotzdem kann es natürlich irgendwie so Kontakt- oder Näherungsverbote geben, die man erwirken kann. Das ist sehr individuell. Da bitte einmal mit den Profis der Anwältinnen und Anwälte sprechen, was da möglich ist.
Das heißt, generell ist Stalking ein Straftatbestand und kann rechtlich verfolgt werden, aber die Dokumentation ist eben ausschlaggebend dafür, dass Täter dann auch verurteilt werden können überhaupt. Hast du dann einen Tipp, wie ich das am besten dokumentieren kann, wenn ich Betroffene bin?
Ja, genau. Also am besten natürlich Datum, Uhrzeit, was ist konkret passiert. Also wo ist der Täter aufgetaucht, was hat er gemacht, auch wenn es Nachrichten sind, die zu screenshotten, die abzulegen und irgendwo zu sichern.
Und natürlich im besten Fall, falls man noch jemanden dabei hat, den als Zeugen auch in der Dokumentation zu benennen und
Ja.
mit aufzuschreiben. Okay. Wie würdest du denn sagen, Yvette, sind so die typischen Phasen, die man nach einer Trennung noch durchläuft? Also da kommt ja auch noch mal das ein oder andere auf die Betroffenen zu. Jetzt, auch wenn es nicht um Stalking geht, haben sie ja häufig auch mit sich selbst noch einiges zu tun und zu überlegen, zu schauen, wie sie für sich weitermachen können.
Ja, genau. Was ganz oft am Anfang natürlich erstmal ist, ist Schock und auch Orientierungslosigkeit und tatsächlich auch Liebeskummer, der ja auch da sein darf, ne? In missbräuchlichen Beziehungen ist es auch ganz oft so, dass es am Anfang so, so schön ist und man sich vielleicht irgendwo immer wünscht, dass es wieder so wird wie am Anfang. Das wird es aber nicht, ne? Dann kommt die Abwärtsspirale vielleicht aus verschiedenen Formen von Gewalt. Und trotzdem darf dieser Liebeskummer da sein und auch der Schock und diese Orientierungslosigkeit. Das können wir alles parallel fühlen. Ich finde da ganz wichtig, sich immer wieder zu sagen, alle Gefühle dürfen erstmal da sein, die dürfen auch gefühlt werden. Wenn man damit alleine nicht gut klarkommt, das kann ich total verstehen, da gerne auch natürlich wieder an, ja, professionelle Hilfe denken. Danach kommt ganz oft auch immer wieder mal dieses Gefühl von Schuld und Scham. Ach, hätte ich mal vielleicht das anders machen sollen? Hätte ich nicht vielleicht irgendwie mich da anders verhalten können? War ich nicht vielleicht doch dafür verantwortlich, dass er oder sie so ausgerastet ist? Auch das sind viele Gedanken, die vielleicht so nach dieser ersten Schockphase kommen. Und das ist irgendwo ja dann auch noch ganz, ganz tief verankert, vor allem wenn die Täter so stark mit diesen Schuldgefühlen vorher gespielt haben und ist einfach auch nur ein Mechanismus ganz oft des Gehirns, um sich wieder Kontrolle zurückzuholen. Ne? Nach der ersten Orientierungslosigkeit fallen viele aus, fühlt sich so hilflos an, man hat ein großes Ohnmachtsgefühl und manchmal sind so Gedankenspiralen auch von Schuld. So, da hole ich mir Kontrolle zurück. Ich war vielleicht doch dafür verantwortlich. Ne? Wenn das angeht, bitte nicht allzu ernst nehmen. Das ist ganz, ganz oft nur eine Schutzstrategie und das Gehirn möchte sich irgendwie Kontrolle zurückholen und auch das darf man natürlich auch mit den Profis besprechen. Und dann beginnt ganz oft auch so erstmal so das Erkennen der Missbrauchsdynamik, also was ist da wirklich passiert. Und auch das kann natürlich wieder sehr verletzliche Gefühle, vielleicht auch Gefühle von Wut, die man lange unterdrückt hat, sichtbar machen. Und es kann auch so sein, diese ersten drei Phasen, dass sie sich ständig wieder abwechseln. Das ist nicht so, dass man eine Phase abhackt, durchläuft und dann kommt die nächste, sondern es ist ganz, ganz oft ein Wechsel, bevor man dann vielleicht auch in die Phase der Stabilisierung kommt. Das heißt, da konnte man schon aufarbeiten, was ist da eigentlich passiert. Vielleicht sind auch so rechtliche Schritte bereits abgeschlossen worden und man lernt so nach und nach wieder Selbstvertrauen in seine Wahrnehmung zu bekommen. Man lernt vielleicht auch Grenzen zu setzen. Man baut sich vielleicht auch nach und nach wieder so ein Umfeld auf, also an sozialen Kontakten, was vielleicht vorher eingeschränkt worden ist. Man steht vielleicht finanziell wieder eher auf eigenen Beinen, wenn das vorher eingeschränkt worden ist, sodass dann am Ende hoffentlich ein selbstbestimmtes Leben wieder auf einen wartet. Und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass ich auch in der Praxis, das ist natürlich auch möglich. Das ist kein einfacher Weg. Ich möchte das auch nicht beschönigen, aber es ist möglich und es lohnt sich in allen Fällen, diesen Weg dann auch zu gehen. Und wenn Rückschritte kommen, es ist normal, ne, Heilung, ist nicht von heute auf morgen irgendwie passiert, das dauert. Das ist ja ein Schritt vor, vielleicht mal zwei zurück.
Sag mal, Yvette, wenn wir nochmal auf, du hast es gerade gesagt, das Umfeld wieder aufbauen, sich mehr Menschen zu öffnen, mit Personen zu sprechen. Was kann denn dieses Umfeld konkret tun, wenn es vielleicht auch wahrnimmt, da ist jemand, der mir nahe steht oder nahe stand, der sich sehr zurückzieht, wo ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass da körperliche oder psychische Gewalt oder auch andere Formen von Gewalt im Spiel sein könnten? Was kann das Umfeld tun? Was können Angehörige konkret tun?
Ja, das Wichtigste ist es erstmal da zu bleiben oder verfügbar zu bleiben. Die Person, wenn sie in so einer Spirale steckt, in so einer missbräuchlichen Beziehung und man merkt, sie zieht sich nach und nach zurück und ich habe den Verdacht, ah, irgendwas stimmt da vielleicht in der Beziehung nicht. Die war früher ganz anders. Die wird jetzt irgendwie total kontrolliert oder macht sich selbst so klein. Dann wird es vielleicht irgendwann passieren, dass die Person sich mehr und mehr zurückzieht, ne? Und vielleicht auch nicht mehr auf Nachrichten reagiert, man die zu Hause vielleicht auch nicht mehr antrifft oder die Tür nicht mehr geöffnet wird. Da ist so mein Appell, bleibt verfügbar. Ihr könnt eine Person nie zu einer Hilfe zwingen. Wenn sie das gerade noch nicht möchte, dann möchte sie das auch nicht. Aber bleibt einfach verfügbar. Meldet euch vielleicht zwischendurch. Wie geht's dir? Brauchst du was? Und wenn nichts kommt, ich weiß, es ist schwierig. Vor allem irgendwie so in der Freundschaft. Da ist man ja doch immer sehr darauf bedacht, dass es irgendwo auf Gegenseitigkeit beruht. Aber wenn ihr wirklich das Gefühl habt, da ist irgendwas, meldet euch trotzdem zwischendurch. Zeigt irgendwo, dass ihr da seid. Und wenn die Person sich dann irgendwann bei euch melden sollte, hört erstmal zu. Das Wichtigste ist, glaubt der Person auch das, was sie sagt. Stellt das nicht in Frage, was erzählt wird. Auch wenn sich das total heftig anhört, auch wenn ihr das gar nicht glauben könnt, dass irgendwie der Partner oder die Partnerin das so gemacht hat. Glaubt dieser Person erstmal, was passiert ist. Das ist das Allerwichtigste. Und fragt, was die Person braucht. Ihr müsst nicht proaktiv werden, wenn ihr merkt, die Person möchte das noch nicht. Fragt, was braucht sie? Wo könnt ihr sie unterstützen? Und macht auch nur das, was die Person möchte. Das heißt, zwingt sie auch nicht, irgendwelche rechtlichen Schritte dann zu gehen oder zur Polizei zu gehen oder Anzeigen zu machen. Das soll unbedingt in der Kontrolle dann der Betroffenen liegen. Das heißt, da hört einfach zu und glaubt den Betroffenen. Es passiert nicht selten. Und wenn euch jemand sowas erzählt, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das auch stimmt.
Was sind denn vielleicht häufige Fehler? Also du hast es gerade schon gesagt, ein Fehler wäre, der Person nicht zu glauben, Hilfe aufzuzwingen, die sie vielleicht gar nicht möchte. Gibt es noch etwas, das man vielleicht auch möglichst unterlassen sollte?
Genau. Ich habe gerade gesagt, so zuhören ist das Wichtigste. Das heißt, ihr müsst auch nicht irgendwie jedes Detail verstehen, wenn die Person noch nicht erzählt oder genau erzählt, was da passiert ist oder wie das passiert ist. Auch wenn euch das brennend interessiert, fragt da nicht zu sehr nach. Also unterstützt das durch aktives Zuhören, aber bitte nicht irgendwie so sehr die ganze Zeit nachfragen, wie war das konkret, was genau ist da passiert, wie hat sich das angefühlt. Das kann sehr überfordernd sein.
Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz auf die Beratung des Weißen Rings eingehen. Wenn ich mich als betroffene Person dort melde, wird eine Art Akte über mich angelegt? Bin ich da namentlich bekannt oder kann ich mich da anonym melden?
Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke für die Frage. Das ist alles anonym. Wenn man möchte, dass der Name irgendwie, also der Name gesagt wird, kann man natürlich seinen Namen sagen, muss man nicht. Man kann auch anonym natürlich anrufen. Man kann sich auch anonym über die Online-Beratung beraten lassen. Das heißt, die Fälle an sich werden dokumentiert, einfach aus Statistikgründen und auch, dass man weiß, dass man da nicht falsch beraten worden ist, und das einfach ein bisschen monitort wird, aber immer anonymisiert. Das heißt, dann wird da nirgendwo namentlich hinterlegt. Es wird auch keine Akte über einen angelegt.
Und besteht die Beratung nur aus diesem einen Telefonkontakt oder Chatkontakt oder kann ich als Betroffene mich auch wieder und wieder dort melden?
Genau, beim Opfertelefon, das ist wirklich ein einmaliger Kontakt. Das heißt, man ruft da an, man beschreibt sein Anliegen und wird dann ganz, ganz oft wieder an die nächste Außenstelle rausgesucht, an die man sich dann auch aktiv wenden kann. Das heißt, da kann man dann auch anrufen und Termine ausmachen und dann wird man da so lange betreut, wie man das möchte. Das Opfertelefon an sich ist so dieser erste Notfallkontakt und unsere Aufgabe ist es dann immer zu gucken, was möchte die Person gerade, wo steht sie gerade und wer kann da am besten helfen. Das heißt, es ist eher so eine Vermittlung dann und erste Stabilisierung.
Super. Bevor wir jetzt zu den Kontaktdaten vom Weißen Ring kommen, ich werde auch alle Kontaktdaten in den Shownotes nochmal aufnehmen, auch die Anwaltsliste, Hate Aid und all die anderen Organisationen und Ansprechpartner, die du genannt hast, dass ihr Zuhörenden die einfach nochmal nachlesen könnt. Gibt es noch etwas, Yvette, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was noch sehr wichtig zu erwähnen wäre?
Ich kann es noch mal betonen, wir haben es auch schon gesagt, ich weiß, du sagst das auch immer, aber wenn ihr das Gefühl habt, das stimmt irgendwas nicht in eurer Beziehung, bitte vertraut euch Personen an, das ist das Allerwichtigste und ihr seid damit auch nicht alleine. Wir haben vorhin eine Zahl genannt, 130.000 Fälle, die es an häuslicher Gewalt 2023 in Deutschland gab. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Ihr seid damit nicht alleine und ihr seid auch nicht schuld und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. schämen muss und ihr habt die Hilfe verdient.
Was mir noch sehr, sehr wichtig zu sagen ist, ich möchte weder dramatisieren, was in solchen Beziehungen passiert, aber ich möchte auch, dass es nicht verharmlost wird. Und wir neigen leider als Betroffene und aber auch gesellschaftlich aus meiner Wahrnehmung häufig dazu, diese Dinge zu verharmlosen. Und es bleibt häufig nicht bei einem Schubsen oder einem, vielleicht einem blauen Auge, sondern diese Gewaltspiralen drehen sich häufig immer und immer weiter und können leider wirklich bis zum ja, bis zum Femizid, also bis zur Ermordung einer Partnerin sich weiterdrehen. Wir hatten, glaube ich, in 2023 360 Femizide in Deutschland. Etwa die Hälfte davon ist vom Partner oder Ex-Partner vollzogen worden. Also wenn ihr in irgendeiner Form bedroht seid, dann sucht euch bitte Unterstützung und schaut, dass ihr aus dieser Situation rauskommt. Yvette, dir vielen, vielen herzlichen Dank, dass du zu diesem Interview bereit warst, dass du aus deiner Praxis und auch aus deiner Zeit beim Weißen Ring aus dem Opfertelefon berichtet hast. Dafür vielen, vielen Dank. Das war großartig und ich hoffe, dass wir vielen Zuhörenden da draußen nochmal ein paar Anlaufstellen mit auf den Weg geben konnten und sie ermutigen konnten, sich diese Unterstützung auch zu suchen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Partnerschaftsgewalt hat viele Gesichter und sie darf niemals verharmlost werden. Das Gespräch mit Yvette hat deutlich gemacht, dass jede Form von Gewalt ernst zu nehmen ist, egal ob psychisch, körperlich, sexualisiert oder in jeder anderen Form. Wenn du betroffen bist oder jemanden kennst, der Hilfe braucht, kannst du dich an den Weißen Ring wenden. Dort bekommst du Unterstützung am Opfertelefon, über die Online-Beratung oder direkt in einer der Außenstellen. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Auch ich biete dir eine kostenfreie professionelle Ersteinschätzung an, wenn du dich gerade in einer toxischen Beziehung befindest oder nach einer Trennung Klarheit suchst. In diesem vertraulichen Gespräch schauen wir gemeinsam auf deine aktuelle Situation und deine nächsten Schritte. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Wenn du dir regelmäßig kleine Impulse für deinen Weg wünschst, dann kannst du auch meine Mutpost abonnieren. Das ist mein Newsletter, in dem ich dir in kurzen Denkanstößen Mut, Orientierung und praktische Selbstcoaching-Ideen für deinen Alltag mitgebe. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes zu dieser Folge. Bitte vergiss nicht, dass du nicht allein bist. Was dir passiert, ist real und es ist ernst. Und du verdienst es, respektiert und geschützt zu werden. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Deine Rückmeldung hilft mir, den Podcast weiterzuentwickeln und mehr Menschen zu erreichen, die von diesen Themen betroffen sind. Schreib mir gerne auch, was dich in dieser Folge bewegt hat oder welche Themen und Gäste du dir für die kommenden Episoden wünschst. Danke, dass du heute zugehört hast. Gemeinsam können wir mehr Bewusstsein schaffen und Betroffene stärken. In 2 Wochen erscheint die nächste Folge, dann wieder mit einer persönlichen Geschichte einer betroffenen Person. Übrigens, falls du selbst auch mit dem Gedanken spielst, deine Geschichte hier im Podcast zu erzählen, dann schick mir eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de und wir besprechen alle wichtigen Details. Bis zur nächsten Folge, pass gut auf dich auf, deine Jennifer.